Volker Ludwig, Sie gelten als der Erfinder des modernen Kindertheaters. 48 Jahre haben Sie das von Ihnen gegründete Berliner Gripstheater geleitet. Mit Ihren antiautoritären Stücken haben Sie Kindern und Jugendlichen Mut gemacht. Mut, die eigene Meinung zu sagen, Mut, anders zu sein und ganz wichtig, Mut zum Träumen, wie es in Ihrem berühmten Musical Linie 1 heißt. Mit 80 Jahren ist jetzt Schluss. Im Juli haben Sie symbolisch den Schlüssel zum Grips an Ihren Nachfolger Philipp Papin übergeben. Das war für mich ein sehr emotionaler Moment. Sowohl im Publikum als auch im Ensemble sind ja ein paar Tränen geflossen. War das für Sie ein schwerer Schritt?
Eigentlich nicht. Ich wollte schon vor 5 Jahren aufhören, aber ich habe mir den falschen Nachfolger gesucht und jetzt habe ich den richtigen. Und jetzt bin ich natürlich sehr glücklich. Die letzte Spielzeit, die lief ganz wunderbar. Also der Neue, der Philipp Harpin, der eigentlich Theaterpädagoge war bei uns, der hat das ganz hervorragend gemacht. Alle Premieren waren toll, alle hatten was ganz Besonderes. Es war frech, es war politisch richtig und es hat Spaß gemacht und ich kann also ganz beruhigt jetzt gehen.
Bleiben Sie dem Haus denn weiter verbunden? Denn Grips ohne Volker Ludwig ist ja eigentlich kaum vorstellbar.
Ja, also eine Produktion pro Jahr kann ich mir selber bestimmen, also ob ich es selber schreibe oder ein altes Stück kommt oder ich mitschreibe. Und natürlich werde ich das weiter das Theater begleiten. Das heißt, wenn man mich haben will oder braucht oder was von mir will, bin ich da, aber ich komme nicht mehr von alleine.
Sie könnten ja auch mal wieder ein Kabarettprogramm schreiben, da kommen Sie ja ursprünglich her.
Ja, Kabarett ist ja meine Urleidenschaft. Daran habe ich jetzt noch gar nicht gedacht, aber ausgeschlossen ist es auch nicht.
Sie haben sich ja schon als Schüler mit dem Thema Kabarett beschäftigt, weil Ihr Vater Eckhard Hachfeld ein angesehener Kabarettautor war, der unter anderem viel für den Mann mit der Pauke, für Wolfgang Neuss und für die Stachelschweine geschrieben hat. Sind Sie dann da automatisch mit reingerutscht?
Ja, er hat auch eine Rubrik gemacht, die hieß Amadeus geht durchs Land, erst für die Welt und dann für den Stern. Das waren 4 Vierzeiler, womit er jede Woche also das politische Geschehen begleitet hat, 38 Jahre lang jede Woche. Und ich habe ihm immer über die Schulter geschaut und nach einer Weile habe ich dann auch manchmal seine Glossen übernommen, also auch für Funk und so weiter. Ich habe also richtig so Handwerk gelernt bei ihm.
Politisches Kabarett lebt ja vom scharfen Blick. Wo hatten Sie den denn in diesen jungen Jahren her? Da ist man doch eigentlich noch völlig mit sich selbst beschäftigt.
Der politisch scharfe Blick, der kam eigentlich in dem Sinne erst später. Das war ja so ein allgemeines, humanistisches Menschenbild, was die Kabarettisten da... Man brachte Anspielungen und die feinen Leute wussten Bescheid und freuten sich. Es war witzig und es machte Spaß, intellektuell. Er war ja auch der Hausautor vom Düsseldorfer Komödien. Aber die richtige politische Schärfe hatte es damals noch nicht.
Mit bürgerlichem Namen heißen Sie ja eigentlich genau wie Ihr Vater, ja. Eckhard Hachfeld. War das Pseudonym Volker Ludwig eine praktische Notwendigkeit, um Verwechslungen zu vermeiden oder war das auch eine Abgrenzung?
Natürlich. Nein, das war natürlich erstmal, um Verwechslung zu vermeiden. Ich musste plötzlich, ich wurde eine Kurzgeschichte los und da sagt sie jetzt, mache ich ganz schnell einen Namen her und nehmen Sie am besten 2 Vornamen, das ist das Uneitelste. Und da ist es dazu gekommen und dabei geblieben.
Hat sich denn Ihr Vater gefreut, dass Sie in seine Fußstapfen treten oder war das eher, Mensch Junge, mach doch was Ordentliches?
Also er hat mich nie protegiert, er hat mich eigentlich auch nie gelobt, aber er hat Dritten gegenüber oft gesagt, wie gut er mich findet. Und daher weiß ich es.
Sie haben dann erstmal aber doch studiert.
Ja, also ich konnte mir nicht vorstellen, vom Schreiben zu leben. Ich dachte, ich mache irgendeinen anständigen Beruf. Habe Germanistik und Kunstgeschichte und alles Mögliche studiert. Vielleicht, um Lektor in einem Verlag zu werden oder etwas derartiges. Merkte dann aber, dass ich überhaupt kein wissenschaftlicher Typ bin. Ich kriegte ein Doktorthema angeboten. Das hätte 3 Jahre Arbeit bedeutet. Und dann hätte man einen Doktortitel und weiter nichts. Und die doofsten Lehrer bei uns, das waren immer die mit dem Doktortitel. Hab nichts davon. Und da bin ich dann abgehauen von der Uni nach 9 Semestern und habe wirklich versucht, 1 Jahr lang, ob man vom Schreiben leben kann. War überhaupt kein Problem, denn das Niveau bei Unterhaltung, das war so niedrig, da hatte man kein Problem, schnell da an die Spitze zu kommen. Und ich habe da einfach alles ausprobiert, von Werbung und Schlager und Schulfunk und alles Mögliche. Und ich hatte auch schon eine Kabarettsendung im RIAS bei Hänschen Rosenthal, wo ich jeden Monat Beiträge schrieb, wo ich dann auch die Moderation machte. Und nach dem 1 Jahr ging es mir richtig gut, konnte ich mir einen Lancer kaufen. Glücklich war ich damit nicht, aber das Handwerk beherrschte ich jedenfalls.
Was hat Sie dann glücklich gemacht?
Naja, also als Kind dachte ich immer, wenn man Dichter werden will, da kommt dann irgendwas von oben und dann hört man es.
Die Inspiration?
Da kam aber nichts von oben und da dachte ich, nee, lieber was Vernünftiges werden. Und das kapierte ich erst später. Ich habe dann 65 Leute vom SDS kennengelernt, vom Argumentclub, von der studentischen extremen Linken. Und habe mich nachträglich richtig politisiert. Das heißt, meine Kabarettnummern wurden dann sehr viel schärfer. Ja, wenn man weiß, wofür man schreibt, wenn man richtig schreiben muss, weil man was zu sagen hat, dann ist es richtig. Dann wird man auch glücklich und dann braucht man keine Eingebung von oben, sondern die kommen dann von alleine.
Sie haben dann mit dem Reichskabarett Ihre eigene Gruppe gegründet in Berlin.
Ja, es gab ja viele verschiedene Kabaretts in Berlin. Das lebte so durch Zellteilung fort damals. Und unsere Konkurrenz war ja das Heidelberger Bügelbrett, die auch sehr gut waren. Und irgendwann kam die Truppe von den Wühlmäusen von Hallervorden zu mir und sagte, mit dem wollen wir nicht mehr, willst du nicht, wir wollen das richtige scharfes Kabarett machen. Und da war ich dann künstlerischer Leiter von dieser Truppe und wir nannten uns dann Reichskabarett, ja, seit 65.
Würden Sie sagen, das war ein linksradikales Kabarett, was Sie gemacht haben?
Das war absolut linksradikal. Das erste, da haben wir noch bekannte Autoren gesammelt und das war noch so, haben auch tolle Kritiken gekriegt, überall in der Presse. Und das zweite, das hieß Bombenstimmung und war ein Vietnam-Programm. Das heißt, die Regie machte ein 22-jähriger Student aus Hamburg, Frank-Patrick Steckel, später mal ein berühmter Regisseur und Intendant. Der hatte da eine Vietnam-Revue gemacht mit seinen Studenten und darauf aufbauend haben wir dann also ein Programm gemacht, was zu zwei Dritteln sich mit Vietnam beschäftigte und amerikanischen Imperialismus. Und dieselben Kritiker, die uns beim ersten Mal noch unheimlich lobten, die sagten, das sei also kommunistische Hetze und es hätte mit Kabarett nichts mehr zu tun. Die Schauspieler verloren zum Teil ihre Jobs beim RIAS und kriegten Angst und haben dann ein neues Ensemble gebaut fürs nächste Programm.
Oh, also das war zu viel für den Mainstream sozusagen. Ja. Und Sie haben schon gesagt, Vietnam war ein großes Thema, auch die unaufgearbeitete NS-Vergangenheit?
Selbstverständlich, also alles, was für die Linke wichtig war. Also wir waren praktisch so die satirische Stimme vom SDS da in Berlin. Und zwei Jahre später hat sich's dann umgekehrt, nicht? Da kamen dieselben Kritiker wieder. Und das war ein wirklich extrem scharfes Programm. Die Guerilla lässt grüßen. Da haben sie Hymnen geschrieben. Es fehlte wirklich an Aufklärung. Die hatten wirklich keine Ahnung. Die haben wirklich gedacht, Berlin wird in Vietnam verteidigt oder sowas.
Aber die haben dann positiv geurteilt, weil sich die gesellschaftliche Stimmung insgesamt gewandelt hatte in der Zwischenzeit?
Das war's, ja. Ja, genau das.
Sie haben dann ja schon im Reichskabarett angefangen, am Wochenende Theater für Kinder zu spielen. Ja. Wie kam das denn zustande? Kinder sind ja nicht das klassische Zielpublikum für Kabarett.
Also die Schauspieler, die Schiss hatten und nicht mehr dieses politische Kabarett machen wollten, wollten uns trotzdem treu bleiben. Und die hatten die Idee, einfach so ein nettes kleines Kindertheater zu machen. Also auch in unserem Haus und dann eben sonnabendnachmittags. Die haben dann so Programme gemacht, Der Floh ist weg oder Kaspar und der Löwe Poldi und so hübsche kleine Sachen. Mit moderner Musik, also unser Kabarett-Pianist hat da Beatmusik für sie gemacht. Die kriegten sogar einen Brüder-Grimm-Preis. Das war ganz nett, aber völlig unbedarft und unpolitisch. Drei Jahre später, also 69, hauten die auf einmal ab in ein anderes Theater, in die Tribüne. Und das war für uns so ein finanzieller Faktor. Und dachten wir, jetzt müssen wir da ran. Und dann haben wir das übernommen. Das heißt, die Kabarettisten, die Kabarettautoren, die Kabarettschauspieler. Und automatisch wurde es dann auch das Kindertheater zu einem Mittel, eben über die Probleme der Kinder, des Publikums nachzudenken und darüber zu schreiben.
Und was ganz anderes als das obligatorische Märchenspiel in der Vorweihnachtszeit.
Ja, wir wurden auch richtig verrissen, weil also die Schnulzen fehlten und die Elfentänzer. Und die Leute sagten, ja, Kindertheater, da muss den Kindern eine heile Welt geboten werden, die nichts mit der bösen Wirklichkeit zu tun hat. Und wir haben eben die böse Wirklichkeit auf die Bühne gebracht. Und die Kritiker haben gar nicht gemerkt, dass die Kinder gerade davon begeistert waren. Die sahen sich selber auf der Bühne wieder und waren fasziniert. Und wir haben es natürlich gemerkt bei jeder Vorstellung. Das zweite Stück war ja dann schon fast realistisch.
Was war das zweite Stück dann?
Das hieß dann Maximilian Pfeifferling. Das war ein Junge, der von der ganzen Familie und von dem Hausmeister und so weiter unterdrückt wird und sich dann wehren kann, indem er einen markerschütternden Pfiff ausstoßen kann. Sein Vater hat ihm, obwohl er versprochen hat, es nicht zu tun, ihm einen Zahn ausgerissen und dadurch konnte er pfeifen. Also diese kleine Erpressergeschichte war das. Und da haben wir halt dann einen Zettel dazu geschrieben, dass wir Theater für Kinder machen und nicht für sentimentale Erwachsene und haben nur Kinder eingeladen zur Premiere und die Erwachsenen und die Kritiker in den letzten zwei Reihen gesetzt, damit sie gezwungen waren, mal zu gucken, wie die Kinder reagieren. Da haben wir zum ersten Mal gemerkt, dass die Kinder völlig anders reagieren als sie selber.
Wer hat denn fassungsloser reagiert, dass sie so direkt angesprochen wurden? Die Kinder oder die Erwachsenen?
Ja, die Erwachsenen natürlich. Für die Kinder, die haben da spontan reagiert, denen machte das Spaß. Wir waren ihre Freunde. Ne? Wir haben ja, für uns waren ja die Kinder eine unterdrückte Klasse und wir stellten uns dann stolz an ihre Seite. Und nach der Vorstellung blieben oft Kinder da und sagten, das nächste Mal müsst ihr darüber und darüber und darüber was machen. Die haben also total unsere Funktion erkannt.
Mhm. Sie sind ja dann 1974 mit dem Grips in Ihre heutige Spielstätte am Hansaplatz gezogen. Da fällt man ja von der Rolltreppe der U-Bahn quasi direkt ins Foyer und drumherum hat man diese Hochhäuser und eine Ladenpassage. Nicht gerade eine repräsentative Umgebung. War das Teil des Konzepts, Schwellenängste abzubauen und näher ranzukommen an die, wie es heute mal so vornehm heißt, bildungsfernen Schichten?
Nein, es war natürlich wunderbar zwischendurch. Also wir haben ja da ohne Geld immer gearbeitet und irgendwann wurde das Berliner Kindertheater, es gab ja noch ein paar andere Truppen im Märkischen Viertel und so, wurden die Theaterangehörigen beim Theatertreffen zum Kindertheater eingeladen. Und wie die dann hörten, wir kriegten keinen Pfennig Geld, haben die ein großes Go-In auf der Bühne gemacht. Das war ein Riesenskandal. 71 war das und im Herbst kam dann plötzlich der Staatssekretär an für Kultur und sagte, wie viel braucht er denn? Dann mussten wir aber aus dem Kabarett ausziehen. Das musste eine Trennung sein, was ich auch völlig richtig finde. Und da waren wir halt zuerst in so einem kleinen Theater am Kurfürstendamm und das war schwierig. Also im ersten Stock am Kudamm mit den Schulklassen da hoch. Und das war eben so unmöglich, dass wir irgendwann sagten, entweder kriegt man ein eigenes Haus oder wir hören auf. Ich wollte auch aufhören. Ich dachte, im Kindertheater mache ich so 2-3 Jahre und dann machen wir wieder Kabarett. Ja, da werden auch andere drauf kommen. Aber die sind nicht drauf gekommen. Ja, und dann haben wir eben 74, ich hatte beinahe gehofft, es wird nichts. Also es musste gleich ein 10-Jahres-Vertrag, musste ich da unterschreiben. Jetzt kamen wir da an den Hansaplatz. Es war ein ehemaliges Programmkino, Bellevue. Und denen wurde die Miete zu sehr erhöht. Und das gehörte bereits Aldi. Die hatten schon den Vertrag. Und die haben dann einen anderen Laden übernommen in Wedding. Und ich bin dann in den Aldi-Vertrag eingetreten und musste dafür dann bürgen mit allen meinen Texten bis 70 Jahre nach meinem Tod. Sonst hatte ich ja nichts vorzuweisen.
Das Ur-Grips-Stück Stockerlock und Millipilli, das Sie zusammen mit Ihrem Bruder Rainer Hachfeld geschrieben haben, ist ja schon das, wofür das Grips bis heute steht. Antiautoritäres, sozialkritisches Theater, das auf die Lebenswelten von Kindern eingeht und Probleme konkret benennt. Heute klingt das so selbstverständlich, aber damals war das wirklich revolutionär.
Deswegen wurden wir auch so viel verrissen. Die fanden das unmöglich. Und es gab auch sehr viele Lehrer und Erzieher, die behauptet, wir würden die Kinder gegen die Erwachsenen aufhetzen. Wir würden ihnen Sachen beibringen, die sie dann zu Hause verwenden und dann würden sie Dresche kriegen. Das wird nie passieren. Kinder sind viel zu gute Diplomaten. Die wissen genau, was sie sich leisten können und was nicht. Und dann eben diese Behauptung, das sei also grausam, Kinder mit der Realität zu konfrontieren. Also die Auseinandersetzung, die wurde sehr, sehr heftig. Das war eben auch einer der Gründe, warum wir nicht mehr aufhören konnten, weil sehr, sehr viele Lehrer ganz stark für uns gekämpft haben. Auch da, wo wir nachgespielt wurden in München, haben Lehrer ihre Jobs verloren, weil sie in Grippstücke gingen da. Also wir hätten uns unglaubwürdig gemacht, wenn wir aufgehört hätten.
Wie haben Sie denn Ihr Publikum gefunden, wenn es anfangs so schwierig war, so eine Art Kindertheater zu etablieren?
Einer der Hauptgründe war ja ein politischer. Wir wollten alle Schichten erreichen. Und dem sehr, sehr erfolgreichen Kabarett, da kamen nur Leute hin, die sowieso unserer Meinung waren. Und wir wollten ja doch den Arbeiter erreichen. Und der pflegte aber nicht ins Theater zu gehen. Aber sehr viele linke Studenten wurden Grundschullehrer dann in Wedding und Neukölln. Und die kamen mit ihren Schulklassen. Das war unser erstes Publikum. Da waren wir also sehr stolz. Es war ein sehr proletarisches Publikum.
Sind Kinder das anspruchsvollere Publikum?
Weiß ich nicht. Sie sind begeistert. Sie sind spontaner und begeisterungsfähiger. Spontaner auch in jeder Hinsicht. Also wenn sie sich langweilen, dann merkt man das. Dann quatschen sie und stehen auf und so. Also man muss es schon kriegen. Ne? Aber dann kriegt man es ja auch richtig. Das ist schön. Also man merkt sofort, ob man dran ist oder nicht, im Gegensatz zu erwachsenem Publikum.
Die sich einfach so benehmen, weil sie wissen, dass man das halt so macht im Theater.
Ja.
Die Stücke haben Sie ja anfangs alle selbst geschrieben. Darin ging es um prügelnde Väter, um fehlende Spielplätze, um Umweltverschmutzung, um Fremdenhass. Was macht für Sie ein echtes Grippsstück aus?
Naja, also die Mittel kommen ja vom Kabarett. Das ist ja eigentlich unser Erfolg, was meistens gar nicht so im Blickfeld ist. Das heißt also pointierte Dialoge, viel Witz und sehr viel Musik. Die Kinder sollen möglichst dicht dran sein. Also sie sollen nicht auf die Bühne klettern und mitmachen. Da waren wir immer dagegen, denn dann gehen nur diese präpotenten Kinderladenkinder auf die Bühne und die anderen haben einen schlechten Tag. Also entweder muss man alle Kinder mitnehmen oder man soll das lieber bleiben lassen. Aber die Kinder sind ganz, ganz dicht dran. Und man hört ja auch, wenn sie was dazwischen rufen, da kann man auch mal reagieren und so. Deswegen haben wir auch später im Theater diese Form von so einem Atrium. Das heißt, die Kinder sind sehr dicht um die Bühne herum. Die Kinder schauen von oben auf die erwachsenen Spieler runter. Und das ist natürlich eine wunderbare Perspektive.
Und von allen drei Seiten, ne, sind die Bänke um die Bühne herum. Das heißt, der Schauspieler ist schon relativ ungeschützt da.
Ja, klar. Wenn sie alle die Beine ausstrecken, kann man nicht mehr spielen. Ja, das ist richtig. Und wenn dann mal einer auf die Bühne latscht, dann ist es die mangelnde Spannung von uns. Dann sind die Schauspieler selber schuld.
Sie haben schon gesagt, ein wichtiges Element der Krippstücke sind die Songs. Wie gehen Sie denn beim Schreiben vor? Schreiben Sie erst das Stück und streuen dann die Songs ein oder schreiben Sie erst die Songs und bauen das Stück drumherum?
Nein, wir schreiben schon das erste Stück, ja. Und dann sind so die Sachen, die besonders wichtig sind. Daraus machen wir dann Songs, damit die Kinder das im Ohr behalten, ja.
Manche von denen sind ja wirklich Klassiker des Kinderliedguts geworden. Wir werden immer größer, kennt jeder. Oder auch das Sesamstraßenlied, das kommt jetzt nicht aus einem Krippstück, aber das haben Sie auch geschrieben.
Ja, ja.
Wieso, weshalb, warum? Eigentlich auch das programmatische Lied für Ihre Form Kindertheater zu machen, oder? Kinder zu kritischen Nachfragern zu erziehen.
Dass man überhaupt Fragen stellen soll. Das war eben, die Kinder waren wirklich eine unterdrückte Klasse. Man kann sich das heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Die ersten Stücke waren wirklich in erster Linie dazu da, den Kindern mehr Selbstbewusstsein beizubringen. Und sagen, ihr könnt Fragen stellen und Erwachsene machen auch Fehler. Und ihr habt Rechte, diese Dinge. Sondern also immer so präpotente kleine Revolutionäre auf der Bühne, die eben, sie waren eine stärker als die Erwachsenen, aber sie hatten manchmal mehr Witz als die Erwachsenen. Und damit haben sie es dann oft geschafft.
Inwiefern hat sich das geäußert, dass die Kinder eine unterdrückte Klasse waren, wie Sie sagen?
Sie wurden einfach strenger und schlechter behandelt. Und sie hatten die Klappe zu halten. Und egal, ob man Recht hatte oder nicht, war unmöglich nachzufragen. Bei dem zweiten Stück Maximilian Pfeiferling mit Eltern, die also grobe Fehler machten, das war noch, gehörte noch sehr viel Mut dazu. Da haben wir noch so einen ganz braven, idealen Onkel dazu erfunden, der ganz, ganz positive Erwachsene waren aus lauter Schiss, dass die uns sonst völlig fertig machen. Später bei der Sesamstraße war das dann alles selbstverständlich.
Sie haben schon gesagt, dass Ihre Stücke sich immer durch einen großen Witz auszeichnen. Ein Großteil der Krippstücke sind Komödien, egal wie schwer und ernst das Thema ist. Worin liegt für Sie die Kraft der Komödie?
Naja, es gibt da diesen berühmten Spruch, ich glaube, Molière hat das gesagt, wenn man weinen muss, dann fließen die Gedanken mit den Tränen aus den Augen wieder raus. Aber wenn man lachen muss, muss es durchs Gehirn gehen, da bleibt es haften. Das ist also viel wirkungsvoller.
Und auch mutmachender.
Ja, klar.
Volker Ludwig, die einen haben Sie schon früh als den Tschechow für Menschen ab 6 gepriesen. Andere haben Sie als Stalinisten und Kinderschänder beschimpft. Sie haben es vorhin schon angedeutet. Ihnen ist wirklich heftiger Gegenwind ins Gesicht geschlagen aus konservativen Kreisen. Was hat die konservativen Kreise an Ihrem Theater so irritiert, dass Sie Mitte der 70er einige Jahre in CDU-regierten Bezirken ja nicht mal auftreten durften?
Ich weiß es nicht. Es war eine politische Spekulation. Also die CDU hat die meisten Stimmen bekommen, war aber trotzdem knapp in der Minderheit, in der Opposition. Es hat die furchtbar geärgert. Die waren ja alle nie in unserem Theater drin. Und die haben dann mit Verfassungsschutz, weiß nicht, mit allem Möglichen gedroht und haben gesagt, wir hätten also Kontakte zur kommunistischen Szenerie. Also alles Dinge, die mit den Stücken selbst nichts zu tun haben. Und dann fingen sie also an, die Stücke durchzuwühlen, vor allem die Nachbereitungshefte und die nach kommunistischen Stellen zu untersuchen. Und dann irgendwann waren wir dann also die wahren Teufel, ja, und die Kinderverderber, und die Seelen der Kinder zerstören. Und da gab es richtige Hetzkampagnen. Die Berliner Morgenpost, mit der wir heute sehr befreundet sind, die hat also es geschafft, in 2,5 Monaten 40 Hetzartikel gegen uns loszuwerden. Also von Leitartikeln bis zu Leserbriefen. Und das war ganz unglaublich. Und die CDU hat 3 Jahre lang unter Fraktionszwang einstimmig verlangt, dass wir keine Geld mehr kriegen und keine Schulklassen zu uns kommen.
Mussten also, Sie um Ihre Existenz auch kämpfen dann?
Das war, ja, also erst fanden wir das sehr, sehr komisch, wenn wir auf einmal so als die bolschewistische Kulturrevolution Vorhut da beschimpft wurden. Das wurde dann immer schlimmer. Da wurde halt behauptet, wir seien Unterstützer der Bader-Meinhof-Bande. Und da kamen dann die Lehrer an und sagte, jetzt sagen die Rektoren, nun dürfen wir nicht mehr. Nun müsst ihr dagegen prozessieren. Das haben wir auch gemacht und in allerletzter Instanz vor dem Kammergericht verloren. Wir sind also alle Unterstützer der Bader-Meinhof-Bande. Das war halt so. Dieses Urteil war dann so bescheuert, dass es ein Riesenartikel im Tagesspiegel kam mit dem Überschrift, was für ein Kammergericht, ja, nach Friedrich dem Großen. Und dann ganz viele von Peter Stein bis sonst wohin sich dann mit uns solidarisierten. Und dann haben sie Geld gesammelt. Wir mussten 20.000 Mark an die CDU-Anwälte zahlen. So Omas aus dem Wedding stifteten dann 2 Mark und all sowas. Das war ganz rührend. Und da kippte das um. Ja, also diese Hetze der CDU, die CDU hatte sich lächerlich gemacht. Und da gab es dann kein Halten mehr. Dann hatten wir praktisch gewonnen.
Haben Sie in der Zeit manchmal dran gedacht, hinzuschmeißen?
Nö, deswegen nicht. Ich meine, es gab innerhalb des Theaters gab es Probleme. Wir hatten auch so eine Zeit so des Linksradikalen innerhalb des Hauses, wo es also mehr Vollversammlungen gab als Proben und wo man überhaupt nicht mehr weiter konnte. Wenn die einen für die ETA sammelten, haben die anderen, die also mehr Moskau treu waren, die Techniker dann das Licht ausgestaltet. Und ja, das war so 76, 77. Und das war dann irgendwann, haben wir das dann durchbrochen, 2 rausgeschmissen, sehr autoritär. Und haben dann ein Delegationsprinzip eingeführt, was wir bis heute haben und ganz wunderbar funktioniert. Wir sind also wirklich das einzige toll funktionierende Mitbestimmungstheater in Deutschland. Wir haben ein 12-Mann-Gremium heute, wo die Schauspieler groß vertreten sind, aber auch Technik, Musik und Theaterpädagogen und Öffentlichkeitsarbeit, und die wirklich bestimmen, was wir spielen und auch bestimmen, wer bei uns engagiert wird.
Das ist wirklich sehr ungewöhnlich, ja. Denn in den 70ern gab es ja an vielen Theatern Mitbestimmungsmodelle,
die Versuche, wie die Schaubühne oder
wurde es dann alles schiefgegangen.
Wurde es wieder abgeschafft. Und wir haben also bewiesen, dass das sehr gut geht. Der funktioniert. Wir müssen natürlich alle sich mit dem Theater wirklich identifizieren. Und es ist auch viel Arbeit zusätzliche für die Beteiligten.
Aber wirklich alle Gewerke stimmen darüber ab, was gespielt wird.
Ja, klar. Natürlich haben wir eine Dramaturgie, eine künstlerische Leitung und alles. Aber die Stücke werden dann im Gremium vorgeschlagen und sagte, wir stellen uns das und das und das vor. Und das ist durchaus vorgekommen. Also auch, ich habe nicht alle Stücke durchgekriegt, die ich haben wollte. Und es ist auch einmal ein Stück gekommen, wo ich total dagegen war. Das muss man sich dann eben dann gefallen lassen. Aber im Grunde war ich diesem Gremium unendlich dankbar, weil die Verantwortung übernahmen. Die haben sogar Nichtverlängerung von Schauspielern, machen die. Das heißt, die müssen dann selber mit den Schauspielern noch 9 Monate arbeiten und können nicht sagen, das Schwein von Chef hat dich rausgeschmissen, sondern wir waren der Meinung, dass es besser für dich ist, woanders hinzugehen. War schon sehr toll. Ich war da sehr dankbar immer.
Aber es braucht dann schon einen bestimmten Gripsgeist oder es gibt ein bestimmtes Zusammengehörigkeitsgefühl an diesem Theater.
Also man muss genau wissen, warum man Theater macht. Das ist ja auch anstrengend. Also wenn man ein Stück hat, wie Ab heute heißt du Sarah, wo es um das Überleben eines jüdischen Mädchens in Nazizeit geht, und dann sitzt dann in der Ecke eine Truppe, die einfach gar keine Lust hat zuzuhören, es auch gar nicht gewohnt sind, ja, und sich unterhalten und versuchen Witze zu machen und die dann ruhig zu kriegen, das ist anstrengend, nicht? Wenn dann also einer sich in seiner Kunst beleidigt fühlt, der kann dann gleich abhauen.
Die Hetzkampagnen gegen Sie, von denen wir vorhin gesprochen haben, die haben ja dann irgendwann mit einem Schlag aufgehört.
Ja, die waren ganz plötzlich zu Ende. Das war erstaunlich, wie zum allerersten Mal ein CDU-Bürgermeister in Berlin regierte. Aber das war eben der Liberalste, den man sich vorstellen kann. Das war der Weizsäcker. Und dem war das so unendlich peinlich, dass 2 Tage nachdem er angetreten war, kam ein Staatssekretär an von Kultur und sagte, wir lassen uns an Liberalität von niemandem überbieten. Erzählen Sie das bitte weiter. Und es war absolut Ruhe. Und wenn ich dann diese Typen traf, ja, die mich da als sonst was beschimpft haben, die sagte, boah, seien Sie nicht so nachtragend. Ja, auf einmal hat es das alles nie gegeben. Ja, das war schon erstaunlich.
Wie sich Stimmungen dann wieder so komplett drehen können. Sie haben gerade schon die Gremien angesprochen und das Modell der Mitbestimmung. Was mich am Grips immer so fasziniert, sind diese perfekt choreografierten Umbauten, die von Schauspielern und Bühnenarbeitern gemeinsam bewältigt werden. Ist dieses solidarische Umbauen ein Erbe der 68er?
Nein, es war erstmal Notbehelf. Wir hatten nur einen einzigen Techniker und der war oben beim Licht. Also mussten sowieso alles alleine machen, also zuallererst, bevor wir in dieses größere Haus kamen. Dann hat sich das so eingebürgert. Es geht einfach schneller. Ne? So bei einer linken Geschichte ist es besonders schön. Ja. Es gibt sehr viele Möbel. Da macht es richtig Spaß. Ja,
ja, das ist wirklich ein Wunderwerk. Wieder zack, zack, zack. Und die Elemente haben ja dann auch alle verschiedene Funktionen. Ja. Also das finde ich immer fast genauso interessant wie das Stück. Sie haben über die Jahrzehnte 37 Stücke geschrieben. Wie haben Sie denn die Doppelbelastung als Theaterleiter und Autor überhaupt bewältigt?
Das war natürlich ein riesiges Problem, was ich jetzt erst beendet ist. Jetzt habe ich eigentlich Zeit zum Schreiben. Das ist natürlich toll, wenn ein Autor sein eigenes Instrument hat, seine eigene Produktionsstätte. Ich kenne eigentlich nur missverstandene Autoren, die also sich beklagen, dass ihre Stücke nicht so auf die Bühne kommen, wie sie wollen. Das kann mir nicht passieren. Ich war da immer selber schuld, ne? wenn mal was falsch kam. Das ist natürlich toll für einen Autor. Andererseits ist natürlich die Arbeit, vor allem dann die unendlichen finanziellen Probleme, die man immer hatte, viel, viel, viel größer. Also ich habe oft eben keine Zeit zum Schreiben. Ich habe eigentlich in den ganzen Jahren nur noch nachts geschrieben und hatte immer das Gefühl, das Stück ist nicht richtig fertig geworden. Wir hatten so eine Regel, das letzte Lied ist eine Woche vor der Premiere da und die letzte Zeile 3 Tage vor der Premiere. Also so passiert es dann halt. Das war schon sehr, sehr hart, ja.
Regie haben Sie ja nie geführt.
Nein, wenn man so der Boss vom Laden ist und außerdem noch die Stücke schreibt, dann ist es gut, wenn eine andere Fantasie da dazukommt. Ich bin dagegen, dass ein Autor selber sein Stück inszeniert, dann gibt es keine Diskussion mehr. Der weiß natürlich bei jedem Satz ganz genau, warum man geschrieben hat. Der kann jedem übers Maul fahren und sagen, das aus dem Grund.
Ist es gemeint.
Da passiert nichts mehr. Es ist besser, es kommt dann ganz andere dazu.
Sie hatten einen Sohn zu der Zeit. War denn da überhaupt Zeit für irgendeine Art Familienleben bei dieser Arbeitsbelastung?
Gut, dieser Sohn, der ist mit 13 Jahren abgehauen in ein besetztes Haus in Kreuzberg.
Mit 13?
Mit 13 schon, ja. Aber wir haben es trotzdem gut vertragen. Er hat mich nicht gehasst, im Gegenteil. Ja gut, das Privatleben war schon etwas sehr chaotisch damals.
Aber Sie haben ihn offenbar schon sehr früh zu großer Selbstständigkeit erzogen. Mit 13 ist ja...
Ja, das war ein bisschen, war heftig, ja. Der hat dann auch nicht mehr bei mir gewohnt, sondern in so jugendamtbetreuten Jugendwohnen im Kiez und sowas alles. Ja, jetzt lebt er in Costa Rica und ist glücklich.
SWR 2 Zeitgenossen mit dem Gründer des Krippstheaters Volker Ludwig und neben vielen anderen Stücken Autor des Berlin-Musicals Linie 1. 1986 hatte ihr größter Erfolg Premiere. Bis heute sind die Vorstellungen von Linie 1 ausverkauft. Es wird in 20 Ländern nachgespielt. Mehrere Millionen Zuschauer haben es weltweit gesehen. Mit so einem Erfolg kann natürlich kein Mensch rechnen. Aber haben Sie damals, als Sie das geschrieben haben, zumindest gedacht, könnte was sein?
Dass es ein Erfolg wird, war mir schon klar. Da war also so viel drin, das kann eigentlich nicht schiefgehen. Im Gegensatz zu einigen Schauspielern, die ganz unsicher waren. Wie dann auf einmal dann der Beifall losbrach, wie irre, dann da waren die fassungslos. Das dauerte ja 20 Minuten. Und dann von da ab haben die Schlangen draußen gestanden, sonntags früh um 7 und um 11 war alles ausverkauft. Das war schon toll. Aber es hat über ein Jahr gedauert, bis es ein Theater sich traute, das nachzuspielen. Das war das Merkwürdige. Die dachten, ja, so ein Berliner Jugendkultstück und Was sagte der Intendant in Kassel? Bei uns gibt's ja keine U-Bahn, das können wir bei uns nicht spielen. Alle so eine Sachen. Bis eben Ivan Nagel, großes Staatstheater in Stuttgart, der hat das Stück geliebt. Der hat es auf die Bühne gebracht und weil es da ein Erfolg wäre, haben dann eine Woche später 15 andere Theater das auch haben wollen. Da muss immer erstmal einer sich trauen, ja. Und es war immer schwierig. Also der Nagel, der hat die Schauspieler nicht zusammengekriegt. Es waren so ältere, würdige Schauspieler, die sagten, so einen Boulevard-Scheiß machen wir in unserem heiligen Hallen nicht. Da musste sich Schauspieler von außen dazu engagieren, ja.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, heute wird es in aller Welt nachgespielt. In Asien, in Korea ist es ja, glaube ich, so eine Art Nationalmusical sogar geworden.
Ja, da wurde es 4000 Mal gespielt, ja, seit 94. Das war auch das Schönste überhaupt, eine ungeheure Qualität. Der Kim Min-gi, der das bearbeitet und inszeniert hat, das ist so praktisch der koreanische Bob Dylan, den kennt da jeder. Und der hat auch die Studentensongs, mit denen die da Revolution machten, der hat im Knast gesessen. Die waren auch bei uns zu Gast in Berlin, wir waren auch zu Gast in Seoul. Das Stück ist also viel herber und härter noch als unser, es hat auch kein Happy End. Das ist das Schöne, dass es sehr auf sehr unterschiedliche Art und Weise nachinszeniert wurde. In Kalkutta war es so ein Klapperwagen, ja, wo sie dann durch die Slums ziehen konnten mit. Es wurde auch in Namibia gespielt und sogar im Jemen. Ja, da spielte das in so Sammeltaxis.
Ich wollte gerade sagen, da gibt es sicher auch keine U-Bahn.
Nein, das war überhaupt nie nötig.
Ja. Aber sehr erstaunlich, weil es ist ja schon eine ganz Berliner Geschichte.
Das haben wir auch gedacht. Und unsere ersten Gastspiele waren in Dublin und London. Und da kamen die Leute an und sagten, die ganzen Typen gibt es bei uns auch. Das heißt, wir haben die ganz typische Großstadtklientel da gezeigt, die es auf der ganzen Welt gibt. Das haben wir nicht gewusst. Es ist überall hin übertragbar. Und das war unser Glück.
Ja. Aber sind nicht zum Beispiel Figuren wie die Wilmersdorfer Witwen doch eine sehr deutsche oder berlinerische Sache?
Da gibt es überall Parallelen, ja. Ich weiß noch, in Vilnius waren das so die stalinistischen Witwen und in Seoul waren es die Witwen der Diktatoren. Und da gab es immer so.
Obwohl ja auch, also gerade diese schnodderige Berlinerische, wie übersetzt man das, frage ich mich. Also Zeilen wie die Treppen bezwungen, dem Sozialamt getrotzt und dem Klassenfeind noch einmal in die Fresse gerotzt, das ist ja schon einfach.
Ich nehme an, dass in London oder wo auch immer, dieser Großstadtslang, der wird überall Parallelen haben, wo es übertragbar ist. Ja.
Der Kampf ums Budget hat das Grips ja eigentlich immer begleitet. Waren Sie manchmal in Versuchung, einen auf Phantom der Oper zu machen und einfach komplett immer Linie 1 für Touristen zu erhöhten Preisen zu spielen?
Das war meine Drohung. Das wollten wir ja nicht. Ich meine, wir sind ja dazu da, Theater für Kinder zu machen. 90% aller Kinder kommen nur durch die Schulen überhaupt ins Theater. Und deswegen sind die wichtigsten Vorstellungen die Schulvorstellungen, die wir auch besonders gerne machen. Aber die bringen so wenig Geld ein, dass man davon nicht existieren kann. Deswegen war also die Linie 1 wenigstens so eine Versicherung, so eine Rückversicherung, dass wir nicht so total pleite gehen. Aber diese Kämpfe waren immer wieder neu. Also die letzten waren vor 2 Jahren, wo wir wieder am Ende waren finanziell. Und da habe ich dann wirklich gedroht, sagte, okay, dann werde ich eben reich und mache Musicals und gebe meine Verdienstmedaillen zurück. Und das habe ich dann so geschrieben, dass es uns geglaubt haben. Und dann kam auf einmal 100.000 Euro mehr und konnten wir wieder weitermachen. Aber es war so, alle 6 bis 8 Jahre waren wir an so einem Punkt, wo wir sagten, entweder kriegen wir jetzt mehr oder nicht. Ich meine, jetzt kriegen wir 3 Millionen, das klingt unheimlich viel. Aber wenn man das vergleicht mit gleich großen Theatern, die kriegen immer das 4- bis 5-fache und gelten trotzdem als arm. Ne? Das ist schon sehr eigenartig. Ich meine, von der Qualität, unsere Schauspieler kommen von denselben staatlichen Schauspielschulen, Ernst Busch und Everding und so, wie die anderen auch. Die Qualität ist überall die gleiche. Nur die Eintrittspreise sind niedriger. Eigentlich müsste man viel mehr kriegen als die anderen. Jetzt mit der neuen Regierung scheint es wirklich sich wesentlich was zu ändern. Also wir haben ganz große Versprechungen und Zusagen, glaubwürdige, von unserem neuen Kultursenator Klaus Lederer gekriegt. Also jetzt habe ich da gute Hoffnung, dass mein Nachfolger diesen Ärger nicht mehr haben wird, der mich mein Leben begleitet hat.
Hat das fast mehr Raum eingenommen als künstlerische Dinge?
Absolut, ja, ich hatte viel mehr mit diesem Krempel zu tun, ja. Also wie gesagt, geschrieben habe ich nachts. Und ich hatte auch immer das Gefühl, ich kümmere mich nicht genug um das Theater und die Schauspieler, weil ich am Schreiben war und ich kümmere mich nicht genug um das Stück. Ich habe immer die Leute beneidet, wie mein Freund Jürgen Schithelm, der ja auch Künstler war und wie später Stein kam, hat er gesagt, okay, jetzt gebe ich alles auf, jetzt bin ich nur noch für die Verwaltung und für die Wirtschaft zuständig und nichts anderes. Ja. Damit war er auf die Weise ein glücklicher Mensch, hat aber die andere Hälfte seines Lebens hat er darauf verzichtet. Ne.
Sie haben gerade gesagt, dass das Grips ja ein genauso anerkanntes Theater ist wie die anderen großen Berliner Häuser. Hat es an Ihnen genagt, dass das Feuilleton das nicht immer so gesehen hat?
Daran gewöhnt man sich irgendwann. Es gibt immer ein paar richtig tolle, große Kritiker, die uns immer erkannt haben und so an die hält man sich dann. Und die anderen sind halt blöde, was soll es? Also.
SWR 2 Zeitgenossen mit dem Gründer des Grips-Theaters, Volker Ludwig. Herr Ludwig, bei der Gründung des Grips waren Sie Anfang 30. Hatten Sie da schon Familie?
Da habe ich geheiratet. Ja. Also Dezember 66. Die erste Ehe dauerte nur 5 Jahre. Und dann war ich 5 Jahre lang alleinstehender Vater in einer WG, wo ich aber zum Glück der Hauptmieter war. Ja, und dann Jetzt bin ich wieder verheiratet, habe wieder einen Sohn, bin 23 Jahre glücklich verheiratet, habe einen 22-jährigen Sohn, der Schlagzeuger wird, also der auch im Grips bei George Kranz praktisch gelernt hat und der jetzt schon meine Lieder vertont.
Woher wussten Sie denn, was Kinder interessiert?
Wir wussten die Probleme, die die Kinder haben. Ja, da kann man ja nachbohren, ne? Und da kann man auch nachfragen. Wir hatten ja immer engen Kontakt mit so diesen Kinderladenerziehern. Wir hatten dann irgendwann auch eigene Kinder. Man muss einfach nur gut beobachten und gut zuhören.
Also auch da gilt, wer nicht fragt, bleibt
ja,
dumm.
Ja, genau.
Sind denn die Probleme der Kinder heute andere und die Ängste?
Ja klar, ändern es sich. Also das mangelnde Selbstbewusstsein und die nicht vorhandensein von einer guten Ebene mit den Eltern, das ist überhaupt nicht mehr Thema. Ja. Also diese antiautoritären Stücke von damals würden wir heute nie mehr machen. Natürlich, die Probleme verwandeln sich. Nur die Art, wie wir Theater machen, die ist immer die gleichen geblieben. Sich eben wirklich auf die Probleme zu stürzen, die das Publikum wirklich hat und die zu den unseren zu machen und dann möglichst vitale und lustvolle Sachen darüber zu machen, dass es den Kindern hilft und ihnen eine Perspektive gibt. Ne? Alle Stücke müssen eine Hoffnung am Schluss haben. Das ist das Wichtigste überhaupt. Sonst so eine kathartischen Schlüsse, das kann man bei Erwachsenen machen. Bei Kindern ist dann nur der Tag im Arsch. Das geht nicht. Ne? Aber man darf sie nicht belügen. Das ist manchmal nicht einfach.
Kinder sind ja heute auch völlig anders aufgewachsen. Die haben schon im Kindergarten oft ein Tablet, in der Grundschule dann das Handy und später sitzen sie sehr, sehr oft vorm Computer und wachsen mit den unbegrenzten Möglichkeiten des Internets auf. Ist es schwer, diese Generation für komplett analoges Theater zu begeistern?
Eigentlich nicht. Wir haben sogar oft die Erfahrung gemacht, dass die Kinder, die besonders viel vor der Mattscheibe sitzen, dass die besonders fasziniert waren, wenn da lebendige Menschen auf der Bühne sind. Also haben wir öfters mal den Spruch gehört, die sind ja echt. Also das Theater funktioniert nach wie vor erstaunlich. Natürlich sieht man manchmal also dann viele matt erleuchtete Gesichter, wenn es langweilig wird, ne, im Publikum. Das ist klar. Und dieser Kampf dagegen, dass sie das nun wirklich mal total weglassen, dass Kinder manchmal gar nicht begreifen, dass das möglich ist, den nimmt man natürlich auf. Es ist ja auch Thema der Stücke dann natürlich. Es ist ja auch ein Problem und ein wichtiger Teil des Lebens geworden, ne.
Ja, viele Lehrer beschweren sich ja auch, dass Schüler eine sehr, sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne nur noch haben. Wie schaffen Sie das, dass die da eine Stunde ruhig sitzen, ohne sich selbst auf der Bühne zu rollen?
Ja, man muss halt so spannend sein auf der Bühne, dass man sie kriegt. Das ist einfach, ja.
Gehen Schulklassen denn heute noch genauso selbstverständlich ins Theater wie vor 10 Jahren?
Na, es war immer so, früher, es gab Lehrer, die auf unserer Seite waren, die kamen dann immer an, zweimal im Jahr mit ihren Klassen. Und andere Lehrer, die gingen in Märchen oder sie kamen gar nicht. Ne? Die Hälfte kam gar nicht. Das ist ja alles freiwillig. Das ist ja auch ein Stress für die Lehrer, mit ihren Schulklassen durch Berlin zu hausen. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Und diese große 68er-Generation von Lehrern, die dann uns die Treue hielten und auch das Überleben ermöglichten, die sind jetzt abgetreten. Und es ist sehr viel schwerer, das vollzukriegen. Und deswegen gibt es heute diese Theaterpädagogen, die wir vor 15 Jahren noch ablehnten, weil wir sagten, sind wir selber. Die sind dazu da, überhaupt erstmal bewusst zu machen, wie wichtig und wie toll Theater für ihre Kinder ist. Das ist eine richtige Aufgabe.
Theater als Bildungsinstrument wird in Deutschland gar nicht so ernst genommen.
Nicht in dem Maße wie in anderen Ländern. Mhm. Also in Skandinavien, in Schweden und Dänemark ist es ab Kindergartenpflicht, zweimal im Jahr ins Theater zu gehen. Mhm. Kann man sich hier gar nicht vorstellen.
Komisch, wo Deutschland ja gerade eigentlich so eine breite Theaterlandschaft hat, die uns andere Länder beneiden.
Es wird auch unendlich viel Geld für Theater ausgegeben in Deutschland, im Gegensatz zu allen anderen Ländern der Welt. Aber mit den Kindern, das haben sie immer noch nicht so ganz kapiert.
Sie spielen ja im Grips nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene. Mhm. Zum Beispiel ihr Stück Eine linke Geschichte, das jetzt anlässlich ihres 80. Geburtstags wieder auf dem Spielplan steht. Das erzählt die Geschichte der 68er und ihrer Folgen. Und mit der Wiederaufnahme wurde das Stück weiter fortgeschrieben und endet wie immer in der Gegenwart mit einem, Zitat, unheimlich starken Anfang. Das ist jedes Mal der letzte Satz des Stücks. Angesichts der aktuellen politischen Lage ist es Ihnen da schwer gefallen, dieses Mal an einen unheimlich starken Anfang zu glauben?
Das ist immer schwer, ja. Aber in dem Stück wird auch daran erinnert, wie das in Europa 1968 aussah. Das vergisst man nämlich. Da endete wirklich Europa in Helmstedt. Und Griechenland, Spanien, Portugal waren alles faschistische Diktaturen. Ja, es war irgendwie auch nicht gerade angenehm. Also es geht auf und ab. Ne? Nur die Ziele sind bescheidener geworden. Natürlich diese Utopie einer Weltrevolution, auf die man bei einer total missratenen Welt ja einfach irgendwann mal kommt, sagte, was anderes hilft da nicht mehr. Ja, diese Utopie funktioniert nicht. Man braucht eigentlich eine neue Utopie. Das steht ja auch am Schluss dieses Stückes, dass man also das, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, also eine angstfreie, offene Gesellschaft, dafür lohnt es sich zu kämpfen.
Natürlich ist das Land jetzt liberaler als damals zur ersten Fassung des Stücks. Es ist offener, freundlicher. Trotzdem zeigt es natürlich jetzt mit der AfD ein Gesicht, das man vergessen geglaubt hat. Deprimiert sie das?
Nein, es kommt immer wieder, wenn man es lange genug gelebt hat. Das geht auf und ab. Obwohl dieser Hass, der da kam, das haben also mir Leute 68 auch gesagt, die haben dann die Gesichter und den Hass wiedererkannt, der eben 67, dem sie da auf der Straße begegnet sind. Ja, wie sie da sagten, Dutschke Volksfeind Nummer 1, und wo dann alle, was lange Haare hatten, verprügelt hatten. Das war ein unglaublicher Hass, aus Angst, dass sich jetzt irgendwas verändert hat. Und der ist da wieder da. Den hatten wir für ausgestorben gehalten, ja.
Im Publikum zur linken Geschichte sitzen ja viele ältere Semester, die sich in den Figuren wiedererkennen. Für manche ist es, glaube ich, so ein Feel-Good-Stück für Menschen ab 70. Das merkt man ja an den Lachern und auch an den Gesprächen in der Pause. Aber was ist mit den Jungen? Für die ist das ja teilweise eine Geschichte aus einem weit entfernten Land, aus einer weit entfernten Zeit. Haben Sie Rückmeldungen, wie das auf jüngere Zuschauer
wirkt? Ja, das ist ganz spannend. Wir haben ja auch im Theater gestritten, ja, wie wichtig dieses Stück ist und ob das funktioniert. Und zwei, die also sozialisiert waren in Ost-Berlin, die sagten, das muss da eigentlich nicht sein, das ist ja nun wirklich nicht mehr unser Thema. Und die anderen sagten, das ist gerade das Thema. Also man kann also eben, sagte, wir sollten lieber ein Stück gegen die AfD machen, und sagte, es gibt kein funktionierendes, kein besseres Stück gegen die AfD, als die Erinnerung und die wieder ins Gedächtnis holen dieser Geschichte, was da passiert ist. In Deutschland ist ja wirklich liberaler geworden, dank der 68er, und das spielt eine ganz große Rolle. Und es kommen auch sehr viel mehr als früher wieder, also auch junge Leute, die auch sagen, das sind völlig andere Menschen als wir, die sind ja so fanatisch. Manche bedauern auch, nicht damals gelebt zu haben, wo es in der Uni viel spannender war als heute. Die haben dann ganz viele Fragen und bleiben hängen und die haben was davon. Und das wurde ja bestritten von ein paar Schauspielern. Und die haben es jetzt gesehen, dass es funktioniert.
Angesichts der politischen Stimmung, die jetzt wieder viel mehr polarisiert als in den ganzen Jahren des Konsens, des Mainstreams, spüren Sie da nicht Ihr kabarettistisches Herz wieder schlagen?
Ja, klar. Das ist nun dieses Ensemble-Kabarett, wie es da früher gab, also so Lach und Schieß und Komödchen und so weiter, das gibt's in dem Sinne eigentlich kaum noch. Wir haben noch mal wieder Kabarett gemacht. Institut für Lebensmut haben wir das genannt. Und bei uns in unserem S-Bahn-Bogen haben wir das gespielt, 1,5 Jahre mit großem Erfolg. Und da war es schon sehr, sehr schwierig, Kabaretttexter dazu zu holen. Denn diese Kabaretttexter, Martin Buchholz und Fenske, die schreiben ja für sich selber. Nicht? Das Kabarett sind heute eigentlich die ganzen einzelnen Solisten. Also ich wäre dann ziemlich alleine als Schreiber. Deswegen ist auch das zweite Programm dann gescheitert. Ich habe es dann nicht mehr zusammengekriegt. Das sollte allerdings in einem S-Bahn-Abteil stattfinden. Und dadurch kam ich dann auf die Idee, Linie 1 in die U-Bahn zu bringen.
Die Stücke des Grips-Theaters enden immer mit einem Happy End oder wie Sie es getauft haben, mit der konkreten Utopie. Was wäre das für Sie persönlich für die nächsten Jahre, Ihre konkrete Utopie?
Erstmal, das Theater scheint ja wirklich zu funktionieren. Auch es scheint auf dem richtigen Weg zu sein. Und es kann man nur hoffen, dass sie damit glücklich werden. Also ich bin also guten Mutes. Ja, es sieht im Moment so aus, dass ich leichten Herzens abtrete. Ich lasse sehr, sehr gerne los, kann ich nur sagen. Und mal schauen, ich betrachte es von außen und kann sogar ab und zu noch beitragen. Es ist ja auch ein Haus, wo man alles Mögliche machen kann. Also auch die kabarettistischen Neigungen, Kinder da geht Ironie nicht. Ja? Das ist gemein, ja, für einen Kabarettautor. Und das lässt man dann halt in den Erwachsenenstücken los. Oder man kann sich so andere Formate ausdenken, die ich dann auch in dem Theater weiter benutzen kann. Also irgendwas wird da schon noch kommen von mir.
Volker Ludwig, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.